Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Heute sprechen wir, oder ich vielmehr, über Offenbarung 5. Und dieser Text ist sowas wie der Schlüssel zum gesamten Buch. Vielleicht ist er, wenn man Kapitel 4 noch dazu nimmt, könnte man auch sowas sagen wie, das ist wie so die tragende Melodie, die man aber im Ohr behalten muss, wenn man dann in Kapitel 6, 7, 8, 9 und so weiter liest. Also die geht da, wenn man nicht sich's bewusst hält, ein bisschen verloren auch wieder. Aber das hier ist wie so, das muss man im Kopf haben, das ist wie der Schlüssel. Man könnte auch sagen, wenn man es jetzt noch größer sagt, dieser Text heute beschreibt, was man wissen muss, wenn man als Christ in dieser Welt klarkommen will. In diesem Text heute wird geweint und gejubelt, weil man könnte heulen, und viele tun das ja auch, in dieser Welt. Es gibt so unüberschaubar vieles, was einem Tränen in die Augen steigen lässt. Aber man könnte auch jubeln. Viele tun das auch. Manchmal sind wir voll von Glück. Und manchmal hoffen wir auf die Freude, während wir weinen, dass sie uns wieder begegnen möge. Also, es wird geweint und gejubelt. In diesem Text wird außerdem Stärke angekündigt und dann Schwäche gefeiert. Stärke. Man muss schon oft stark sein in dieser Welt und irgendwie auch nur mit Stärke kannst du irgendwie was bewegen. Also du brauchst eine gewisse Kraft irgendwie, um was zu tun. Und der Text sagt so ein bisschen, stimmt. Und dann feiert ihr die Schwäche. Werdet ihr gleich sehen. Und dieser Text, noch so eine Gegenüberstellung, hat sehr wenig Hoffnung, dass wir dem Guten zum Sieg verhelfen können. Und gleichzeitig sagt er, ihr könnt was machen. Ihr müsst was machen. So. Vielleicht bist du jetzt verwirrt und das passt ganz gut, weil dass das Gefühl ist, was die Leute damals und wir heute vielleicht auch haben, die Leute, die versuchen, an einen guten Ausgang der Geschichte zu glauben. Und die schauen in die Welt und denken, weiß nicht. Du willst glauben zum Beispiel, dass Gott diese Welt liebt, aber es sieht überhaupt nicht danach aus. Du willst glauben, dass es sich lohnt, gut zu leben und dann trifft das Pech die Guten. Du willst glauben, dass eine bessere Welt möglich wäre. Und du kennst auch eine Menge feiner Leute da draußen. Manchmal denkst du sogar, ey, die allermeisten von uns sind gute Leute mit einem guten Herzen. Und irgendwie ist es wie verflixt. Wir kriegen es trotzdem nicht gedreht. Du willst glauben, dass alles einen Sinn ergibt und dann ist da trotzdem irgendwas passiert und dann ist da diese Frage, warum? Und es gibt keine vernünftige Antwort darauf. So, Stichwort Antworten. Ich muss noch diese hier ankündigen, die Fragenlampe heute wieder. Wer sie schon kennt, hört jetzt was, was er schon weiß, aber egal. Ihr könnt übers Handy Fragen zur Predigt stellen. Und zwar über fragen.citychurch.de. Fragen.citychurch.de über euren Browser. Das Gast-WLAN ist offen. Kommt man rein. Mir wurde gesagt, es sind nur gute Viren, die auf euer Handy da. Also, das ist immer nur offen, wenn wir hier gerade zusammensitzen, dann ist es nachher wieder weg. Und wenn ihr eine Frage da reinschreibt unter www.fragen.citychurch.de, dann leuchtet diese Lampe kurz auf, dass eine Frage da ist. Da achte ich aber nicht weiter drauf. Ihr könnt vor allem die guten Fragen dann noch, wenn ihr selbst keine habt, lesen und nach oben voten. Und die Fragen mit den meisten Stimmen, die drei Fragen mit den meisten Stimmen, die wird diese Lampe zum Schluss ausdrucken. Und beantworten werde ich sie aber erst in der App in der kommenden Woche irgendwann. Also nicht heute noch. So, also wir sind in der Offenbarung. Kurz für die, die bisher noch keine Predigt mitbekommen haben, damit wir alle auf einem Stand sind. Also was man wissen muss ist, wir schreiben das Jahr 95, 100, irgendwie sowas nach Christus. Wir sind im Römischen Reich, genauer gesagt in der Provinz Kleinasien, das wäre heutige Westtürkei, wer mal da war oder den Atlas vor Augen hat. Es gibt viele Orte, an denen es erste christliche Gemeinden gibt, Gemeindchen. Also die gibt es auch schon ein paar Jahrzehnte. Aber das ist eine winzige Minderheitenkirche. Und jetzt in diesen Jahren wird der politische Wind kälter und schärfer. Der Kaiser zum Beispiel lässt sich als Gott gleich verehren. Die Kaiser vor ihm, die haben das auch schon gemacht, aber so ein bisschen verhalten. Der feiert das richtig ab. Und die Leute, vor allen Dingen in deiner Provinz, die feiern das auch. Also die finden das nicht alle kollektiv blöd, sondern nee, die finden das richtig cool. Nicht cool ist, dass die Christen nicht mitmachen. Und die Christen finden nicht cool, dass die Entwicklung doch eigentlich eine andere sein müsste aus ihrer Sicht. Müsste sich nicht eigentlich Gott in dieser Welt durchsetzen, statt ein Kaiser? Müsste sie nicht auch erlöster sein, die Welt? So, und ein Mensch namens Johannes hat eine Vision. Man könnte sagen, er sieht wie so hinter die Kulissen der Weltgeschichte und versteht oder ja, er sieht da praktisch hinter dem Theaterstück ein anderes Theaterstück, was sich so himmlisch abspielt und deutet von daher die Weltgeschichte, die sich hier abspielt. Und er sieht irgendwie, was sich in Kürze abspielen wird. Ich glaube, es war ein bisschen falsch zu sagen, dass er das deutet. Er beschreibt einfach, was er da sieht. So. Also wie so eine Welt hinter der Welt. Der Vorhang geht da irgendwie auf für ihn. Und im letzten Kapitel, das muss ich jetzt noch sagen, also im vierten, letzte Predigt, da befindet er sich mit seiner Vision im Himmel. Dort, wo Gott wohnt. Das muss ich euch noch kurz vor Augen malen, weil wir sind jetzt immer noch an diesem Ort mit dem Text, wo wir heute sind. Also, was er da sieht, ist ein Thron, die Szenerie von letztem Mal ist aber heute die gleiche. Es ist ein Thron, auf dem einer sitzt. Über den wird nichts weiter gesagt, außer dass er eine gewaltige Ausstrahlung hat, aber er wird nicht beschrieben oder so. Und um ihn herum sind vier seltsame Wesen. Um es jetzt kurz zu machen, diese Wesen repräsentieren die Schöpfung tatsächlich, diese vier. Die Tier- und Menschenwelt. Oder Repräsentanten der Tier- und Menschenwelt sind ganz nah bei ihm. Und nochmal da drumherum ist ein Kreis von 24 Ältesten, also Figuren, die mit denen der auf dem Thron Sitzende, klar ist das Gott, irgendwie seine Macht teilt. So, das ist das Bild. Also sowieso eine Mitte, ein Kreis drumherum, ein großer Kreis drumherum. Bisher geschah nicht viel in Kapitel 4, außer dass die Anwesenden den Thronenden loben. So, und jetzt geht es so weiter. In der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, sah ich eine Buchrolle. Sie war innen und außen beschrieben und war mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel. Er rief mit lauter Stimme, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel aufzubrechen? Doch niemand war in der Lage, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Ich gehe mal so schrittchenweise vor, ne? Stell dir vor, es gäbe ein Buch, eine Story, die würde dir erklären, was auf diesem Planeten los ist. Oder was mit diesem Planeten los ist. Also würdest du sie lesen, würdest du dieses Buch lesen, würdest du die Geheimnisse des Lebens kennen. Die würden sich dir irgendwie aufschließen. Woher wir kommen, wohin wir gehen. Und du könntest dich während des Lesens sogar mit versöhnen mit dem, was an Ungutem auf dieser Welt passierte. Oder noch passieren wird. Dieses Buch wäre sehr dick, wenn es denn eins gäbe. Und die Seiten wären eng beschrieben, weil es komplex ist und die Geschichte lang. So. Jede Ecke des Papiers ist ausgenutzt. So ähnlich heißt es hier, ne? Vorn und hinten beschrieben. Johannes sieht so ein Buch in der rechten Hand Gottes. Die rechte ist, die ist immer die Hand, mit der Gott wirkt, also mit der er was tun könnte in dieser Welt. Aber das Buch ist zu. Und 7-fach versiegelt. Und darum schallt eine Frage durch Zeit und Raum. Und diese Frage beginnt mit wer? Man könnte ja angesichts der Fragen, diesem Durcheinander von Tränen und Lachen in dieser Welt, von Krieg und Frieden, von Liebe und Gewalt und so, man könnte ja sagen, ja, die Frage wäre doch eher, was? Was sollen wir tun? Oder wie lösen wir unsere Probleme? Oder warum geschieht das alles? Das ist meistens die Frage. Hier sagt der Engel, nee, wer? Also, die Welt braucht jemanden, der das Buch öffnet und der damit, das weiß man dann erst, wenn man weiterliest, der damit mit dem Öffnen die gute Geschichte oder sagen wir die Geschichte so in Gang bringt, dass sie jetzt zu einem guten Ende kommt. So, aber da ist niemand. Niemand kann das. So, im Himmel nicht, also die mächtigsten Wesen da, die man da ja auch irgendwie sieht, keiner meldet sich. Die mächtigsten Menschen auf Erden nicht, auch unter der Erde, also die, die mal gelebt haben und so, keiner meldet sich. Also die könnten sich melden, offensichtlich ist das so jetzt hier gedacht. Ja, gibt es jemanden? So, die großen Cäsaren in der damaligen Zeit, die könnten sich jetzt melden und sagen, doch, also ich bin würdig. Oder die Philosophen, Griechenland, Plato oder so. Oder die großen Religionsstifter, Buddha. Oder Alexander der Große, auch schon ein paar Jährchen tot, aber damals schon. Einer der großen Weltherrscher. Oder wenn man jetzt heute denkt, die großen Weltversteherinnen, keine meldet sich. Oder die großen Lebensentwürfe oder die großen Utopien, die es mal gab. Irgendwie, man könnte sogar sagen, noch nicht mal die größten Narzissten dieser Welt melden sich an der Stelle und sagen, ja doch, ich könnte. Irgendwie in der Liga spielt keiner. Keiner kann die Weltgeschichte in die richtige Richtung schubsen. Interessant ist auch, Gott selbst scheint es auch nicht zu können, zu tun. Jedenfalls sucht er jemanden. So geht es dann weiter und ich weinte sehr. Denn es fand sich niemand, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Also dieser Johannes, der da dieses Bild sieht, der weint. Und das ist schon ein Schmerz, das irgendwie so zu... Du begegnest diesem Schmerz irgendwann im Leben. Leider. Irgendwann begegnet man ihm diesem Schmerz von Sinnlosigkeit oder von Frage oder von Durcheinander, von Traurigkeit darüber, wie es ist. Je nachdem, was du gerade so erlebst, weinst du mit, wenn du dir's liest. Und jetzt geschieht was Schönes. Es ist ehrlich gesagt nicht das Zentrale in der Geschichte oder in diesem Text heute, aber es ist meine Lieblingsstelle. Ich mag das, dass das so passiert. Nämlich etwas passiert, was eigentlich nicht geht. So. Also, eine Figur fällt aus dem Bild. Denn das ist ja ein Bild, was er da sieht. Ne? Johannes ist eigentlich, der steht nicht im Thronsaal, der guckt nur so zu, wie wenn man ein Theaterstück sieht oder Fernseh guckt oder so. Aber jetzt wendet sich eine Figur plötzlich ihm zu. So, eine Figur aus der Theaterszene merkt, ey, da weint einer in Reihe 1. Oder eine Person aus dem Film schaut plötzlich direkt in die Kamera und spricht dich an, der du auf dem Sofa sitzt und weinst, weil du nicht ertragen kannst, was du da gerade siehst. So eine Szene kommt jetzt. Da sagte einer der Ältesten zu mir, einer von diesen 24, kannst du dir vorstellen, der dreht sich so um, weine nicht. Ich finde das sehr schön. Also, dass im Himmel gehört wird, wenn Menschen weinen. So, und dass einer in dieser Szene im Himmel aus der Rolle fällt, um das kurz zu sagen, weine nicht. Weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der Wurzel Davids, hat den Sieg errungen. Er kann das Buch und seine 7 Siegel öffnen. So, was jetzt diese Figur da auch sagt, ist jetzt plötzlich sehr jüdisch. Ein Nachkomme des großen König David. Ein Löwe von einem Mann aus dem Stamm Juda. So, also, so sagen es die alten Schriften. Wird sich als Weltretter und Messias zeigen. Und einem jüdischen Menschen damals war das ziemlich bewusst. Ja, genau so erwarten wir das. Der wird die letzte Schlacht gegen das Böse schlagen und so. Der wird die Geschichte zu einem guten Ende führen. Und nur für jüdische Ohren gar nicht vertraut oder wirklich eigentlich sehr seltsam ist, dass dieser Mensch, nein, das ist kein Mensch, diese Figur sagt, die Schlacht ist allerdings schon geschlagen, ist schon passiert. Das ist neu. Johannes, du weinst, aber hab keine Angst, das Entscheidende ist schon geschehen. So, dieser Film hat eigentlich seine Spannung, die ist eigentlich schon raus. Der Höhepunkt ist schon vorbei. Oder du Mensch in Würzburg am 23. November, stimmt doch, haben wir heute, ne? 23. November 2025 oder wo du auch immer du jetzt sitzt und zuguckst. Das Entscheidende auf dem Weg zum Happy End dieser Welt, das ist schon passiert. Also es mag anders aussehen, aber es steht eigentlich gar nichts mehr auf dem Spiel. So sagt diese Figur. Da sah ich ein Lamm. Es stand zwischen dem Thron und den 4 Lebewesen, mitten unter den Ältesten. Das Lamm sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Ich habe ja gesagt, dass die Texte sind skurril. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Diese Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt gesandt worden sind. Also stell dir mal das bildlich vor. Erstmal noch nicht das mit den Augen und den Hörnern, mal ein normales Lamm. Also angekündigt wird ein Löwe, ne? Der Löwe aus dem Stamm Juda. Angekündigt wird ein Löwe, was kommt, ist ein Lamm. Also Lämmer sind diese kleinen, wolligen, Tiere mit dem stachsigen Gang und diesen schwarzen Knopfaugen genau auf der Höhe, dass ein Dreijähriger sie umarmen kann. Das sind Lämmer. Angekündigt wird ein Löwe, was kommt, ist ein Lamm. Und wenn ein Lamm eins nicht ist, dann ein Löwe. Also es steht überhaupt nicht für Gefährlichkeit, sondern für Verletzlichkeit. Nicht für Angriff, sondern für totale Wehrlosigkeit. Da wird also ein Raubtier angekündigt und dann kommt ein, ich sage das mal ein bisschen übertrieben, ein herzerwärmend harmloses Beutetier, wenn man so will. Jetzt wäre es aber falsch zu sagen, haha, das mit dem Löwen war nur so Ironie. Also haha, war doch kein Löwe, ist nur ein Lamm oder so. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist eher, dass man verstehen soll, das ist der Löwe. Also der Löwe ist ein Lamm. Der Schlüssel zur Weltrettung liegt in einer Löwenmacht, deren Stärke in ihrer Wehrlosigkeit und Verletzlichkeit liegt. Da seht ihr jetzt nochmal dieses Tier kurz. Man sollte es nicht zu lange anschauen, weil es tatsächlich ein bisschen komisch ist. Aber so, also irgendwie ein Löwenlamm. Das taucht in der Offenbarung 28 Mal auf. Also das spielt schon eine große Rolle. Manchmal auch in Liedern, die wir heute singen. Was ein bisschen blöd ist, wenn man den Code nicht kennt für das, was das sein soll, das Löwenlamm. Wer ist hier eigentlich gemeint? Man kommt leicht drauf, wenn man weiß, dass dieses Lamm oder dass man diesem Lamm noch, ist jetzt ein bisschen fies, aber einen sauberen Schnitt am Hals, den sieht man noch. Also man sieht, dass dieses Lamm geschlachtet worden ist und so schlachtete man im jüdischen Kontext. Also man sieht, dieses Lamm war schon mal tot. Und es ist noch gekennzeichnet, gezeichnet davon. Und ja, jetzt kann man, wenn man ein bisschen in dieser Story drin ist, wissen, okay, es geht um Jesus Christus, der ist gemeint. Es geht um einen Menschen, der 60 Jahre zuvor von den Römern hingerichtet worden ist. Es geht um einen Menschen, auf den ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Leute große Hoffnung gesetzt haben, aber die römische Besatzungsmacht hat ihn dann brutal mit kurzem Prozess aus dem Weg geräumt. Und Menschen sagen, er sei auferstanden. Der ist gemeint. Also wie komisch das ist, finde ich, und wie außergewöhnlich. Dieses Löwenlamm, also im Zentrum der universalen Macht steht ein Opfer, nicht ein Täter. Nicht irgendwie in der Nähe davon, sondern im Zentrum der universalen Macht. Und das meinen jetzt auch diese sieben Hörner, wer schon mal eine Predigt in der Offenbarung gehört hat, der weiß das jetzt vielleicht schon selbst. Horn meint immer Macht, das ist, was gemeint ist. Und sieben steht immer für umfassend. Also dieses Lamm ist auf eine besondere Weise schon sehr löwig. Es ist das mächtigste Wesen im Himmel und auf der Erde, aber seine Macht muss irgendwie von ganz anderer Art sein, als so eine übliche Löwenmacht. So, und diese sieben Augen. Vielleicht, ich habe so gedacht, es ist auf keinem Auge blind. Hat sogar mehr als zwei. Also, was wird in dieser Welt gelitten? Einfach, weil Menschen nicht gesehen sind. Vielleicht will denen gar niemand was Böses tun. Absichtlich oder so, aber man hat sie einfach nicht, man hat einfach nicht dran gedacht, dass so. Weil Mächtige sie nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen. Oder und wir sie vielleicht auch nicht sehen. Und es nicht mal merken, dass wir sie nicht sehen. Dieses hier, dieser hier, im Zentrum der Macht, der sieht, vielleicht weil er selbst ein Leidender ist, der sieht. Mit den sieben Geistern sieht er, da ist wieder die sieben, das klingt ja ein bisschen komisch, sieben Geister, wahrscheinlich meint es einfach die Fülle des Heiligen Geistes. Das ist jedenfalls die sinnvollste Deutung. Also man könnte ja, das passt ja auch, er ist mit diesem Geist, mit dem er jedem Menschen nahe ist, im dunkelsten Winkel der Erde und so. So, dieses Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und es nahm das Buch aus seiner Hand, aus seiner rechten Hand. Als es das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen vor dem Lamm nieder. Das sind diese vier, die da in der Mitte stehen, die für die Schöpfung stehen. Die Schöpfung betet an. Dasselbe taten auch die 24 Ältesten. Jeder von ihnen hatte eine Leier. Ja, da habe ich mich auch gewundert. Also Musik kommt hier noch dazu, so könnte man es vielleicht sagen. Und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Der Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen. Kurz, hier kommen plötzlich du und ich ins Spiel. Habt ihr das vielleicht gemerkt? Also die Heiligen, das sind nämlich wir. Also zumindest, wenn du dich irgendwie als einen Christus nachfolgenden Menschen, an Christus glaubenden Menschen verstehst. Die Leute damals, die Christen damals, haben sich nicht Christen genannt, sondern Heilige. Wir sind die Heiligen. Und meinten damit gar nicht, wir sind ganz besonders Heilige, sondern wir gehören zu Gott. So, wir sind Heilige, wir dürfen uns alle so nennen. Und auf eine schwer zu begründende Weise spielen also unsere, deine, meine Gebete, gemurmelt, geschrien, getanzt, gelacht, aufgeschrieben, rezitiert. Irgendwie spielen die eine Rolle im Himmel, da wo gerade der Schlüssel im Schloss der Weltgeschichte rumgedreht wird. Das ist irgendwie, kommen die plötzlich mit dazu. Diese 24 haben da diese Gebete. Wo alles ins Lot kommt, wo alle vor einem Babyschaf niederfallen, da sind deine und meine Gebete irgendwie, ich kann das nicht so richtig genau erklären, wichtig. Die lösen das irgendwie nicht aus, aber die sind auch, die gehören da dazu, die sind da wichtig. So. Irgendwas an unseren zum Himmel geschickten Worten ist tatsächlich wichtig. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen und mit allen Sprachen, du hast ihnen Anteil am Reich Gottes gegeben und sie zu Priestern gemacht und sie werden auf der Erde herrschen. Hier stecken 85 Fragen drin, na, sagen wir mal 10. Der Schlüssel im Schloss der Weltgeschichte ist offensichtlich der Tod des Jesus am Kreuz. Ein unschuldiger Mensch, habe ich eben schon mal gesagt, wurde da grausam von der römischen Staatsmacht hingerichtet. Aber dieser Tod ist die Befreiung für viele. Und im Himmel weiß man schon, es wird sie überall geben. In allen Sprachen, Kulturen, Ethnien, Winkeln der Welt. Und man weiß schon, wo sich Gemeinschaften bilden, da leben die etwas von der Zukunft Gottes, von dem, was Jesus Reich Gottes genannt hat, von dem, wovon er geträumt hat und was er angekündigt hat. Die leben das schon ein bisschen so ansatzweise, aber doch so, dass es was Schönes ist, Schönes sein kann. Und die sind sowas wie, hier steht Priester, das sind normale Leute, aber die sind irgendwie sowas wie Priester, also vielleicht die lebende Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ihre Gebete schaffen es bis in den Himmel. Und sie werden auf Erden herrschen. Das ist zugegebenermaßen seltsam. Dieses Motiv gibt es ab und an mal. Ich weiß dann meistens nicht ganz so viel damit anzufangen, weil ich denke dann rasch an die Zeiten, wo christliche Kirche Macht hatte. Und es war jetzt nicht immer richtig der Jackpot so, wenn das so war. Ich habe so gedacht, vielleicht hilft es schon mal zu bemerken, dass hier nicht steht, über die Welt herrschen, sondern auf der Welt. Und vielleicht geht es mehr um Verantwortung für die Welt, als jetzt um sich durchsetzen, regieren, bestimmen. Also vielleicht geht es mehr um das, was der Mensch eigentlich sein sollte, ein für den Planeten guter Verwalter. Und irgendwie beginnen da Leute, das wieder unter dem Blickwinkel zu sehen. Und also, das ist jetzt der Punkt, was ich am Anfang gesagt habe. Hier und du kommt plötzlich, ist doch plötzlich nochmal wichtig, was du und ich tun oder nicht tun. Also wir können die Welt nicht retten und doch sollen wir dabei mitmachen. Mit Gebeten und mit Verantwortung, so würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt lese ich den Text einfach noch zu Ende. Und dann springe ich nochmal kurz an diesen Punkt zurück mit dem Kreuz und der Erlösung und warum Blut was Befreiendes sein kann. Weil das ist eigentlich das Zentrum, der Schlüssel. Also, weil da jetzt einer ist, dieses Lamm, dieses Löwenlamm, der die Geschichte in Gang bringt und zu einem guten Ende führt, und zwar, diese Geschichte hat er durch sein Sterben und Auferstehen in Gang gesetzt, deshalb ist er jetzt der das Buch öffnen kann und deshalb geht jetzt eine Party im Himmel los. Das lese ich noch vor. Da sah ich viele Engel und hörte ihre Stimmen. Die standen rings um den Thron, außen um die Lebewesen und die Ältesten. Es waren 10.000 mal 10.000. Also eine andere Zahl, größere hat er nicht. Und 1.000 mal 1.000. Sie riefen mit lauter Stimme, das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, die Macht zu bekommen. Dazu auch Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe, jetzt weitet sich das nochmal aus, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alles, was auf der Welt ist, sie alle hörte ich rufen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre, sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Die vier Lebewesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten sie an. Jetzt komme ich zum Schluss. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, müsstet ihr es spätestens jetzt tun. Am Ende des ersten Jahrhunderts, als Menschen die Welt nicht mehr verstehen, weil das nicht so richtig zu sehen ist, dass Gott die Welt liebt. Am Ende des ersten Jahrhunderts oder 2023, als man sich echt fragen kann, ob das hier alles Sinn macht. 2025. Ob das Gute sich wohl wirklich durchsetzen wird oder eben doch nicht. Ob halt doch eigentlich der selbstbewusste Kaiser die Macht hat. So. Oder der Tod, der ist, der am Ende lacht, eigentlich. Tut er ja schon. Als du dich fragst oder als man sich fragt, ob diese Geschichte nicht eigentlich dann vielleicht, wenn nicht vom Kaiser, dann vom Zufall regiert wird. Mehr als von Gott. So, da sagt einer, dieser Johannes, Leute, ich hab's gesehen. Vom Himmel aus betrachtet, sieht alles ganz anders aus. Da wird schon gejubelt, da oben wird schon gejubelt. Im Himmel ist die Welt schon in Ordnung, weil man dort schon weiß, sie wird in Ordnung kommen. Fraglos. Im Himmel wird einer wie Gott angebetet oder einer zusammen mit Gott angebetet. Das ist ziemlich krass, dass hier Gott angebetet wird und dieses Lamm, den unsere Welt gekreuzigt hat, der wird da angebetet. Das ist das Besondere. Und weil das geschah, weil er Opfer wurde, applaudiert ihm der Himmel. So, ich weiß nicht, ob das für die Leute damals so viel logischer klang als für uns. Ich weiß nicht, ob die das leichter glauben konnten als wir. Ich weiß aber, dass es geglaubt wurde, manchmal von wenigen in der Weltgeschichte, manchmal von vielen, und dass es befreiende Wirkung hat, immer wieder so zu glauben. Und deswegen versuche ich jetzt zum Schluss noch mal ein paar Sätzen zu sagen, was das irgendwie ist mit diesem Kreuz und dass das der Schlüssel sein soll. Und was ich jetzt sage, ist nicht logisch, aber spür dem mal nach, wenn du dem zuhörst, ob dich das erreicht. Ich sage nur so ein paar Sätze, mache immer eine kurze Pause. Gott ist ein Löwenlamm. Die größte Macht liegt bei einem scheinbar Machtlosen. Die Gewalt wurde besiegt, als Gott selbst ein Opfer von Gewalt wurde und sich mit allen solidarisierte, die leiden. Die Sünde der Welt, die Sünde der Menschheit und des einzelnen Menschen verlor ihre Macht, als Gott uns trotz allem liebte. Der Tod starb, als Gott den Tod erlitt. Das alles würden wir als Menschheit gerne selbst hinkriegen, Gewalt abschaffen, Opfer heilen, mit größerer Kraft lieben, als wir hassen, Böse mit Gutem überwinden, das Leben finden und den Tod so ein bisschen aus den Augen verlieren oder total am besten, das würden wir gerne alles selbst schaffen. Der Schlüsseltext sagt, müsst ihr nicht, ist schon passiert, wurde euch abgenommen, stellvertretend. Denn Gott ist ein Löwenlamm. Er ist nicht wie ein Löwenlamm, er ist ein Löwenlamm.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.